Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 62 von Radio Ravnica. An meiner Seite, wie bei jeder Ausgabe, der Franz. Wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's ziemlich gut. Also ich bin irgendwie ausgeschlafen, das weiß ich nicht. In den letzten Tagen war das nicht so der Fall. Und ja, es gibt so viele News in der Magic-Welt. Ich platze schon fast davon von diesen ganzen News und möchte sie unbedingt mit dir teilen und euch allen Zuhörern auch. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Wir haben heute super viele kontroverse Themen dabei. Das heißt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, schreibt es auf jeden Fall gerne irgendwie in den Kommentaren. Falls ihr es aber unterwegs hört, ja, schreibt gerne mal über Twitter oder so, falls ihr noch irgendwo dann zu den ganzen Themen eine Anregung habt oder selbst noch einen Kommentar. Aber wie geht's denn dir, Robin?
Ja, mir geht's sehr gut. Letzte Woche habt ihr es gewiss gemerkt, ist aufgefallen. Tatsächlich wurde ich von einer Überraschungsparty überrascht zu meinem Geburtstag. Und dementsprechend wurde dann quasi schon alles geklärt, dass wir die Aufnahme um eine Woche verschieben und so weiter. Tut mir leid an der Stelle, aber Leute, es hat sich wirklich gelohnt. Es war wirklich ein 1A-Geburtstag. aber genau, unsere Themen, die wir heute haben, du hast ja schon gesagt, wir haben einiges. Und zwar haben wir da zuallererst State of the Game Mai 2020 und damit eigentlich verbunden hauptsächlich ein neues Format, was oder ein neues Modus, was da kommt mit Arena Open. Dann haben wir ein bisschen was zu Ban and Restricted Ankündigungen. Tatsächlich, kurz vor der Aufnahme sind da auch so mehrere geworden. Dann haben wir die Ankündigung von Double Masters. Master Sets kommen wieder zurück mit einem doppelten Twist. Dann noch den Secret Lair Summer Drop, der jetzt bald losgeht. Und dann noch die Neustrukturierungen zum Thema ja, E-Sports und Competitive Magic und dass man ja momentan nicht am Tabletop spielen kann. Und was das denn dafür bedeutet. Bevor wir jedoch in die Themen gehen, verweise ich noch mal ganz kurz auf unseren Sponsor von dieser Folge, und zwar tokens4mtg.com, der ja, einzigartige Hersteller von Tokens für euer Magic the Gathering, für eure Magic the Gathering Decks, ob es Commander, Modern, Standard, was auch immer quasi ist. Tokens4mtg.com haben da für euch den passenden Token, den ihr braucht, und für ja, Zuhörer von Radio Ravnica kann man mit dem Bonuscode Radio Ravnica 1 einen Manga-Kraken-Token und mit Radio Ravnica 2 einen Toon-Kraken-Token zu einer Bestellung von über 10 Euro dazu bekommen. Das Ganze sind zeitexklusive Codes und diese Tokens bekommt ihr auch nur über einen solchen Code über uns und dementsprechend vielen Dank ja, an tokens4mtg.com für das Sponsoring. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Wir haben ja, wie du schon sagst, eine vollgepackte Folge mit sehr, sehr vielen News. Und dann fangen wir direkt mal an mit ja, einer Geschichte, und zwar State of the Game Mai 2020. Wir haben über vieles schon geredet in den letzten Ausgaben. Also, dass Historic Ranked kommt, dass eine neue Historic Anthology kommt, Cube Draft und so weiter und so fort. Das ist jetzt quasi alles noch mal in Bestätigung wieder aufgewärmt worden. Allerdings, eine große Änderung oder eine große Ankündigung ist, ja, das Spielen um echtes Geld, um Cash in einem Competitive Event mit dem Namen Arena Open. Ja, was verbirgt sich denn hinter diesem Namen?
Ja, das ist was sehr Interessantes. Es gibt zwar schon längere Zeit Turniere, die über Arena ausgetragen werden. Also jetzt gibt's wirklich E-Sport-Seiten, die Turniere generell anbieten für CSGO, für League of Legends, die auch erkannt haben, okay, in Arena, Magic Arena steckt Potenzial und das möchten wir gerne nutzen. Und ja, da gibt's auch oftmals das ein oder andere Turnier, wo es kostenlos ist, dran teilzunehmen. In nächster Zeit ist das im Übrigen Red Bull Untapped Turnier. Und da könnt ihr kostenlos dran teilnehmen. Der erste Qualifier war schon. Der zweite Qualifier, der ist tatsächlich nur für Deutsche offen. Also ja, wenn ihr es mal googelt, schaut ihr gerne mal vorbei. Ihr könnt kostenlos dran teilnehmen und ziemlich, ziemlich viel Geld gewinnen. Allein an den Qualifier-Tag sind es, glaube ich, schon $2,000 oder sowas für den ersten Platz. Und ja, dann kann man, kommt man in das Finale quasi, wo es um, ich weiß nicht, mehrere 10 oder 100.000 Euro geht, Dollar. Ich weiß es nicht ganz genau, aber schaut euch das gerne an. Aber was Besondere jetzt daran ist, an Arena Open, dass das erste Mal ist, wirklich in Arena integriert. Das heißt, wirklich über den Arena-Client, nicht über eine Direct-Challenge und ein anderes Programm, sondern in Arena integriert. Ihr zahlt entweder 20.000 Gold oder 4.000 Edelsteine, um daran teilzunehmen. Und ja, dann habt ihr die Chance, Cash zu gewinnen. Und zwar ist das auch wieder so, wie wir es kennen, von einem Draft oder einem Sealed, Wir melden uns bei einem Turnier quasi an. Es gibt diesmal ein bisschen striktere Regeln, was die Anmeldung an sich beinhaltet. Zum Beispiel muss man mindestens 18 Jahre sein. Es gibt regionale Teilnahmebeschränkungen. Man braucht für den Erhalt von den Geldpreisen braucht man DCI und iPay-Account. Aber gut, das sind noch so andere Sachen. Mhm. Außerdem ist es halt auch wichtig, wie gesagt, dass man sich zu einer bestimmten Zeit registriert dafür. Das gibt so wirklich ein ganz kleines Zeitfenster, in dem man quasi das sich dafür registrieren kann, warum auch immer. Und dann hat man, ich glaube, einen Tag ungefähr Zeit, diese 7 Matches oder 3 Losses voll zu machen. Und wenn man das geschafft hat, kriegt man halt Preise. Am ersten Tag sind das für 7 Siege 2000 Edelsteine und die Qualifikation für Tag 2. Das heißt, ihr merkt schon, selbst wenn ihr die 7 Siege am ersten Tag erreicht, kriegt ihr nur die Hälfte wieder von dem, was ihr eingesetzt habt, was schon ziemlich krass ist. Aber dafür gibt es halt dann den zweiten Tag. Alles, wie gesagt, natürlich alles zeitlich ein bisschen beschränkter als so, wie wir es sonst kennen. Aber halt ja noch relativ frei. Ihr müsst nicht genau die Zeit spielen, sondern könnt euch ein bisschen aussuchen. Aber dann, ja, wenn ihr dann 0 Siege habt, also diesmal habt ihr nur 2 Niederlagen und dann fliegt ihr raus. Und wenn ihr 0 Siege habt, gibt's keinen weiteren Preis. Bei einem Sieg gibt's die 2000 Edelsteine. Das heißt, dann habt ihr erst, tatsächlich die Edelsteine zurück. Und dann bei 7 Siege, oder sagen wir erstmal bei 6 Siegen, gibt es $1,000 und bei 7 Siegen $2,000. Bei 5 Siegen zum Beispiel 20.000 Edelsteine nochmal zusätzlich. Ja, das ist eigentlich Arena Open. Und ja. Das schlägt echt mehr oder weniger ein wie eine Bombe, weil es, wie gesagt, das erste ist, wo man wirklich in Arena, man kann sich ja die 20.000 in Gold ja auch locker mehr oder weniger im Spiel erarbeiten und halt auch dann mal da sein Glück zu probieren. Das ist natürlich etwas extrem Interessantes. Und was hältst du denn davon?
Also ich finde es sehr interessant, auf jeden Fall aus mehreren Perspektiven. Zum einen, ich finde eine schöne Herangehensweise an die ganze Geschichte ist tatsächlich, dass du keine Restriktion hast, dass du einen Mythic Rank haben musst oder dass du irgendwie in die Ladder hoch angekommen bist. Du kannst dich quasi einfach nur, wenn du das Geld oder das Gold und die Gems zahlen kannst, kannst du dich einfach anmelden. Dann hast du wirklich den ganzen Tag Zeit oder so lange, wie halt dieses Event läuft, dich anzumelden, deine 7 Spiele zu machen oder halt ne, bis zu den 2 Losses und zu gucken, ob du qualifizieren kannst. Und was dann auch noch dazu kommt, ist, du kannst dich tatsächlich so oft rerollen, also so oft dich wieder für dieses Event anmelden, wie du möchtest, solange du halt ne, deine monetaren Hintergründe da hast. Also es ist nicht beschränkt auf irgendwie eine Teilnahme pro Account oder so. Du kannst, wenn du direkt die ersten 2 Matches verlierst, kannst du nochmal 20.000 Gold oder 4.000 Gems investieren und nochmal dran teilnehmen. Und ich finde, das hat halt so ein paar Punkte von wegen. Ich finde es eigentlich gut, dass man nicht sagt, okay, wir versuchen irgendwie den Stress zu reproduzieren bei einem größeren Magic-Turnier, dass du halt, weiß nicht, 10 Runden in 12 Stunden spielst, sondern du kannst halt sagen, okay, ich spiele jetzt eine Runde, gönn mir 20 Minuten Pause, geh mal raus, trink mal Wasser, komm dann wieder, meld mich wieder im Queue an und spiel dann weiter. Das finde ich auf jeden Fall ist eine sehr löbliche Herangehensweise. Ich bin mir tatsächlich noch unsicher, und das wäre noch so ein weiterer Punkt, wie das denn in Deutschland ist. Also ist das so ein Ding, ich kenne mich jetzt bei den anderen Spielen nicht so aus, mit Geldauszahlungen durch das Spielen in-game, ist das was jetzt bei League of Legends und Co. Auch schon in Deutschland funktioniert und hat das schon mal irgendwie zu Problemen geführt?
Also generell funktioniert das. Bei anderen Sachen ist halt die Teilnahme kostenlos. Und wenn die Teilnahme kostenlos ist, gilt auch nicht das Glücksspielgesetz, denn du hast nichts eingesetzt. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Teil des Glücksspielgesetzes. Deswegen weiß ich das zum Beispiel für andere Turniere, wo du keinen Eintritt bezahlst, greift das Glücksspielgesetz nicht. Ich kann dir nicht ganz genau sagen, wie es hier ist, aber ich gehe davon aus, dadurch, dass du das Gold auch bezahlen kannst, dass es quasi auch eine Free-to-Play-Möglichkeit dafür gibt. Und auch, dass du quasi Edelsteine zahlst und nicht, du klickst drauf, ich zahle jetzt 20 Euro, klack, und ich habe teilgenommen. Sondern du hast halt die Währungen und ich kann mir schon vorstellen, ich kann es natürlich rechtlich nicht untermauern. Das ist jetzt einfach nur mein Gefühl, das sagt, das ist machbar. Ich meine, sonst würden sie es wahrscheinlich auch nicht tun oder sagen, hey, Deutschland ist ausgeschlossen von diesem Turnier. Ja. Aber ich glaube, gerade weil man wirklich auch Gold benutzen kann, was man sich sogar nur im Spiel erarbeiten kann, Gold ist ja etwas, was man sich nicht kaufen kann, dann Würde ich sagen, ja, das ist wahrscheinlich kein Problem. Was sagst du denn dazu, dass Tag 1 Best of One ist und Tag 2 Best of Three Matches?
Ja, es ist so typisch Arena mal wieder. Ich hätte mir gewünscht, dass beide, also dass man Competitive so ernst nimmt, dass man sagt, okay, es ist beides Best of Three. Ich fände einen Split noch zwischen Historic und Standard ganz cool gewesen, nett gewesen. Oder dass man Limited mal wieder reinnimmt. Limited ist ja jetzt komplett. Kommen wir später zu. Raus von der Competitive Scene, was ich sehr schade finde, jetzt gerade, wo man Player Draft jetzt gerade erst drin hatte. Aber allem in allem ist es, glaube ich, ein logischer Schritt für Wizards, die ja wollen, dass du Standard spielst und die dann auch sagen, okay, wir wollen diesen Einstieg so attraktiv wie möglich machen und kompetitive Gleichheit, sage ich jetzt mal, im Meta und so. Das kommt dann im zweiten Teil, wo du dann die Leute hast, die sich schon qualifiziert haben. Ich finde es auf jeden Fall, interessant. Aber was wolltest du denn sagen?
Ja, ich find's halt auch interessant, ob die wirklich vielleicht sich gesagt haben, hey, komm, wir machen jetzt hier keine Best of Three Matches. Wir wollen jetzt die Frustration nicht so hoch machen für Casual-Spieler, die sagen, hey, ich investiere mal meine 20.000 Gold, check mal, was da so geht, aber ich will nicht ellenlang in Best of Three Yorion-Matches rumhängen.
Klar.
Bis ich denn da gucke, ob ich jetzt meine 7 Siege schaffe oder nicht. Und dann erst halt, wenn es wirklich um Cash geht, zu sagen, alles klar, wir machen jetzt hier Best of Three, denn wir wissen, dass das natürlich auch die fairere Methode ist. Alleine, dass natürlich bei einem Best of One ist nach wie vor so ist, dass das Arena aus mehreren Händen die automatisch die bessere aussucht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 Hände sind. Und sie sagt, okay, da sagt halt ein Algorithmus, okay, hier ist Land zu Kreatur und Nicht-Kreatur-Verhältnis ganz gut auf der Hand und die kriegst du jetzt. Das ist natürlich bei Best of One Competitive immer so eine Sache, wo ich mir denke, ja, schwierig, ne? Aber ich habe halt das Gefühl, das ist echt wirklich um so den Durchschnittsspieler von Arena, was natürlich immer die meisten Spieler sind bei so einem Spiel, einfach nicht frustrieren möchte und sagen möchte, hier Best of One, da hat jeder auch mal die Chance, einfach mal einen Lucky Punch zu machen und einfach das Best of One zu gewinnen und sich für Tag 2 vielleicht insgesamt zu qualifizieren und auf der anderen Seite, wenn es halt nicht klappt, dass man auch schnell wieder raus ist und die Möglichkeit hat, nochmal neu zu investieren. Das ist auch nochmal natürlich so eine Sache, ne? Wenn man schneller durch ist, dann hat man natürlich auch schneller die Möglichkeit, nochmal Geld dafür auszugeben. Ich bin mal sehr gespannt. Es ist ja jetzt auf jeden Fall ein Testlauf, definitiv, weil es ja wieder das erste ist. Und ich bin gespannt, wie es läuft und wie dann das nächste Mal, da werde ich dann auf die Folge heute Rückbezug nehmen, wenn es das nochmal gibt, Arena Open 2, wie dann das Verhältnis ist von Einsatz, den man geben muss, ne? Also Gems oder Gold, die man bezahlen muss, und den Preisen, die man bekommt. Ob es gleich bleibt, ob es weniger wird, ob es vielleicht sogar mehr wird und sie merken, alles klar, damit können wir Leute locken und wir verdienen damit auch gut Geld, also machen wir das noch mehr.
Ja.
Bin ich auf jeden Fall insgesamt sehr gespannt. Ich meine noch einen kleinen Funfact an der Seite gelesen zu haben, dass einer das mal ausgerechnet hat, dass wenn man 54% seiner Matches gewinnt, man Gewinn macht bei diesem Turnier.
Hm. So. Also ich meine, die Gewinnausstattung gerade an Tag 2 ist ja auch unabhängig von den Dollarpreisen. Ist es ja schon auch nicht schlecht. Also, wenn du dann mit 2 Wins schon quasi 2000 Gems im Ganzen raus hast, dann ist das dann auch ja schon auf jeden Fall nicht schlecht. Auch wenn natürlich die Herausforderung in dem einen Turnier 7-1 maximal gehen oder 7-2 maximal gehen zu können und Tag 2 nur 7-1 gehen zu können, ist natürlich eine Herausforderung. Und natürlich der Münzwurf entscheidet da ja auch über so ein bisschen mit. Ja. Noch ein paar quasi Nebenpunkte, die in so einem kleinen Q&A zusammengetragen wurden, sind die Frage nach Einbindung in MPL und Magic Esports, wo es momentan gesagt wurde, okay, wie du schon eben meintest, es ist momentan erstmal nur sehr separat davon, also quasi Testphase zu sehen. Also es gibt keine Mythic Points, es wird keine Qualifizierung für eine Mythic Championship oder Invitation oder sowas bekommen. Zur Frequenz wurde gesagt, dass man sagt, dass man bis zu mehreren im Jahr haben will. Also ich könnte da wahrscheinlich einmal pro Season logischerweise sehen. Das ist jetzt aber nur meine Mutmaßung. Und zum Thema andere Formate wurde hier auch schon gesagt, okay, sie sind gerade am Schauen, was für Formate, unter anderem Draft wird halt hier erwähnt, sich dafür eignen. Und es ist mehr eine Frage von wann als ob quasi diese anderen Formate mit reinkommen. Also ich bin mal gespannt, was man davon hören kann. Bin auf jeden Fall, also ich finde es schön, dass man da so ein bisschen sagt, okay, wir nutzen Arenas Standpunkt, als Online-Spiel dann aus und können halt dann hier jedem schnell quasi die Hoffnung auf ein bisschen Geld verschaffen. Aber ich würde sagen, gehen wir weiter zu den BNR-Ankündigungen. Und zwar haben wir welche gehabt am 18. Mai zum Thema Companion, hauptsächlich in, oder die wichtigsten Formate, würde ich jetzt aber frech behaupten, Vintage und Legacy. Im Vintage wurde Lures of the Dreamland gebannt, nicht restriktiert. Dann in Legacy wurde Lures und Zirda, The Dawn Awaker, gebannt, was mich überrascht hat, weil ich Zirda hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und in Brawl, das der Verweis auf das eher nicht wichtigere Format, ist Drenith, Magistrate und Winota, Joiner of Forces, gebannt. Übrigens in der Ankündigungswelle, also ich glaube sogar noch am selben Tag, kam vom Regelkomitee von EDH, also von Commander, eine Ankündigung, dass es keine Bans geben wird in Bezug auf Companions. Ja, aber was meinen wir denn zu den Bans? Wie siehst du das denn?
Also Vintage und Legacy sind ja eher so Bereiche, wo wir zwar uns nicht so viel bewegen, das muss man immer davor sagen. Mhm. Aber es ist natürlich krass, dass gerade in Formaten, die sich damit rühmen, dass wenn überhaupt was restriktiert wird oder halt auch gar nicht erst gebannt wird, weil da alles erlaubt ist, dass da dann halt wirklich was gebannt wird, ist natürlich heftig. Klar, Restriktion macht bei Companions nicht wirklich Sinn, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Aber ne, es ist schon krass, bei solchen Formaten zu sagen, alles klar, ist jetzt raus. Und ich weiß halt nicht wirklich, wie krass dir das beeinflusst hast. Der Lurus, ich meine, die haben ja die Daten von Magic Online, was das angeht. Und offensichtlich war das schon da ein Riesenthema. Aber ich finde, in letzter Zeit sind sie irgendwie schon ein bisschen zu heftig unterwegs mit den Bannings. Aber wie gesagt, da kann ich keine richtige Meinung zu haben, weil ich da halt nicht tief genug drinne bin. Mhm. Auf der anderen Seite kommt auch noch ein neues BNR, das greife ich mal ganz kurz vorweg. Das ist auch nur die Ankündigung, dass es am Montag, den 1.6. nochmal ein BNR gibt für Historic und Standard und dass das speziell Companion in irgendeiner Art und Weise betreffen wird. Und das ist nämlich etwas, was mich ehrlich gesagt ein bisschen aufregt, denn gerade zum Beispiel bei Historic Companions, ich weiß natürlich noch nicht, was gebannt wird und wie sie das alles machen wollen und so. Aber was Historic Companions angeht, kann ich sagen, ich habe jetzt gerade mir ein schönes Deck zusammengestellt, was super gut gegen diese Companion-Strategien funktioniert, aus irgendwelchen Gründen. Das ist, ich kann mal kurz drauf eingehen, das ist einfach ein Mono-Green-Stompy-Deck. Und da bin ich jetzt innerhalb von 2 Tagen, glaube ich, von Platin 4 auf Diamond 4 gekommen. Und habe halt sehr, sehr viel gegen Companions gespielt. Und also ich habe fast immer gewonnen gegen die, weil die einfach nicht schnell genug waren oder das, was sie gemacht haben, nicht gut genug war. Und ich habe einfach das Gefühl, dass jetzt die halt gucken, okay, also Companions funktionieren offensichtlich ganz gut, also spielen das auch ganz viele, aber es gab noch gar nicht die Zeit, also die Formate hatten irgendwie noch gar nicht die Zeit, zu sagen, okay, wenn dieses Deck ziemlich krass ist, welches Deck baue ich denn jetzt dagegen und wird dann vielleicht ziemlich krass. Und das war nämlich früher so eine Sache, da hat man sich echt viel, viel, viel Zeit gelassen gefühlt, dass man gesagt hat, alles klar, wir gucken mal, wie das ganze Format reagiert. Okay, das Deck nimmt gerade Überhand. Dann warten wir mal den nächsten Grand Prix ab. Da kam jetzt ein anderes Deck dafür auf und das hat jetzt gewonnen. Oder, alles klar, das hat jetzt schon wieder gewonnen, hat schon wieder sehr gut performt, da müssen wir was machen. Ich habe einfach das Gefühl, dass diese riesen Paper-Turniere fehlen, um vernünftige Balance zu erreichen. Weil ich das Gefühl habe, dass gerade bei was online angeht, da wird dann aus den Daten, glaube ich, zu schnell der falsche Rückschluss geschlossen. Weil es kann doch nicht sein, dass die Decks alle so krass Überhand nehmen, beziehungsweise nur noch gewinnen. Lass doch den Brewern ein bisschen Zeit, sich dagegen quasi zu wehren. Die Sache ist wirklich, ich habe das Gefühl, dadurch, dass die großen Turniere fehlen, wo wirklich die Profis, also wirklich die Topspieler der Topspieler spielen und sich wirklich diese Leute Gedanken machen darüber, wie man so ein Deck vernünftig gegen so ein Companion-Deck spielt, das fehlt. Und es gibt jetzt quasi so die nächstbessere Stufe, so die wirklich gute Spieler, die sich aber dann halt nach einem Online-Deck richten, das vielleicht noch ein bisschen auf die aktuelle Meta ein bisschen anpassen. Und das war's. Aber nicht wirklich ein Deck, sich trauen, ein komplett neues Deck zu machen und zu sagen, das ist jetzt das Deck, mit dem ich dagegen spiele. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, der gerade irgendwie einfach fehlt, diese größeren Turniere, vielleicht auch in Turnierform, dann in Papierform, wo dann halt wirklich auch mal gesagt wird, okay, ich bereite mich explizit auf diese ganzen Companions vor und guck mal, was dagegen funktioniert. Ja, das ist so ein bisschen mein Gefühl. Ich kann es, wie gesagt, für Vintage und Legacy nicht so hundertprozentig einschätzen, aber zum Beispiel Historic habe ich jetzt zumindest das Gefühl, dass mein Deck wunderbar klappt. Und warum also da Companions bannen?
Ja, also auch gerade auf die Vintage-Legacy-Ankündigung, böse Zungen könnten behaupten, okay, jetzt kommt tatsächlich mal eine Karte, die Einfluss auf Vintage und Legacy hat und so, zack, muss sie gebannt werden, weil das kann ja nicht sein, dass sich ein Format verändert. Ist natürlich jetzt auch nur überspitzt und böse gemeint, aber so ein bisschen, was du auch gesagt hast, habe ich so ein bisschen auch aufgeschnappt, dass viele Legacy-Spieler, die halt eben nicht online spielen, sondern halt Paper spielen, die sagen ja sich jetzt auch, okay, neues Set kommt, neue Karten sind da, man hat sich vielleicht ein bisschen was irgendwie zusammengestellt und dann ist es schon wieder gebannt, bevor man es überhaupt mal in Papier spielen konnte. Und das ist halt, wo ich auch denke, okay, lass doch jetzt auch mal die Pferde wieder ne, im Zaum oder wie auch immer das Sprichwort geht, die Kirche im Dorf, so, wo ich dann auch denke, das ist halt so ein Ding. Es wird sehr, sehr viel geschossen und dieser Magic-Aggro-Flash-Mob auf ein neues Meta und so weiter, finde ich halt, ist immer so ein bisschen also ist immer schwierig zu sehen, gerade weil dann auch immer so Stimmen sind, die dann halt in eine ähnliche Richtung gehen, wie du auch sagst, so, es gibt traditionelle Decks, die dann mit kleinen Anpassungen sich quasi gegen diese, gegen Companions dann auch richten können. Und Companion ist eine mächtige Fähigkeit, auf jeden Fall. Aber ein bisschen mehr Zeit wäre das schon nett gewesen. Und wenn ich da wirklich die BNR-Announcement für Historic und Standard sehe, zwei Formate, wo ich eigentlich vollkommen okay mit war, mit Companions, sind ja dann wirklich mehr so je älter es wird, desto mehr broken werden ja die Companions quasi. So war ja immer so die Devise, seitdem sie halt quasi draußen sind und die ersten Ergebnisse da sind. In Standard zum Beispiel, muss ich sagen, sehe ich mit Companions keinerlei Probleme. Also ich finde, die passen super da rein. Es gibt nette Budget-Decks wie das Mono White, was wir beim letzten Mal besprochen haben, oder auch Mono Red hat eine Renaissance erlebt. Die späteren, die mehr auf Late-Game fokussierte Decks wie Control.
Cycling auch.
Genau, Cycling-Decks oder halt die Yorion Control-Decks und so weiter. Das sind ja die formen sich natürlich in Schienen, die es schon vorher gab. Da hat sich jetzt nicht so viel verändert durch Companions. Nur wenn du da nach Modern schaust, wo dann auf einmal Junt Loris spielt, anstatt halt auf Liliana und of the Veil und so weiter quasi eng zu gehen, das sind halt dann die Sachen, wo ich denke, okay, wenn nimmt es da nicht überhand, dass sich alle um diese Companions formen. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da für Ankündigungen jetzt am 1.6. dann kommen wird. Ob sie denn Companion, weil das war ja auch ein Zitat aus der davorigen Ankündigung, wo dann gesagt wird, okay, wenn wir längere gesundheitliche Probleme im Metagame sehen mit den Companions, gehen wir auch nicht davor, eine Errata zu machen, also die Mechanik, wie die Companion-Mechanik funktioniert, an sich zu verändern. Vielleicht werden wir das ja ausprobieren, auf Arena mit Standard und Historic in Form dieser neuen BNR-Announcement. Ich bin gespannt, was es kommt. Ich persönlich bin immer noch sehr, sehr traurig darüber, dass ich vermutlich, wenn sie den Oko-Weg gehen, noch nicht mal dazu gekommen bin, die einmal in Paper spielen zu können. denn dann sind sie schon wieder direkt raus und es war eigentlich nie passiert, die Companions.
Ja, also ich finde halt wirklich. Ich mag das Standard zurzeit nicht, aber das ist ja kein Grund, jetzt zu sagen, hey, du bist gebannt und du bist gebannt du bist gebannt. Weil, wie schon gesagt, es gibt viele verschiedene Decks zurzeit in der Meta. Klar dreht sich das alles um Companions zurzeit, aber gerade ein Standard, das ist ein rotierendes Format. Ja. Naja, mal gucken.
Standard war auch,
ich denke mal, der 1.6. wird mehr Klarheit bringen. Ne?
Ja, Standard war auch schon vor Companions nicht immer so super geil. Also wir hatten auch schon Startphasen.
Es gab Zeiten, da hatten wir weniger Decks, die gut funktioniert haben.
Genau, und das ist halt, ja, manchmal auch vielleicht ein bisschen zu schnelles Jammern auf zu hohem Niveau. Aber wir schauen mal, was die Ankündigung bringt.
Ja.
Genau. Dann kommen wir jetzt mal zu einer neuen oder zu unserer Produktankündigungswelle, muss man ja schon fast sagen. Ja. Und zwar Double Masters. Die Rückkehr von Master Sets Ja, Franz, was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, Master-Sets. Also vielleicht mal ganz kurz für Leute, die da noch gar nichts anfangen können. Denn das letzte Master-Set ist, glaube ich, ungefähr anderthalb Jahre her zur Zeit. Also wenn Double Masters rauskommt, wahrscheinlich ungefähr zwei Jahre. Winter 2018 kam das letzte Master-Set raus, und zwar Ultimate Master. Mhm. Und da mit Ultimate Master haben sie gesagt, wir machen erstmal keine Master-Produkte. Erstmal heißt bei denen offensichtlich anderthalb Jahre bis zwei Jahre. Und ja, was verbirgt sich dahinter? Eigentlich ist das Set gedacht, um Reprints zu bringen für Eternal-Formate, die dringend notwendig sind, weil sie so teuer sind, aber die nicht in Standard-Sets reinpassen. Das heißt, also ganz wichtig, dieses Set wird nicht standardlegal sein, sondern es ist ein Set, wo die Karten, die da drin gedruckt werden, nur dort legal sind, wo sie auch schon vorher legal waren. Mhm. Und wie gesagt, es soll Reprints bringen. Beispiel zum Liliana of the Whale, eine sehr starke Karte, die nicht unbedingt in ein Standard-Set reinpasst, weil damit wird sie ja automatisch auch standardlegal werden, aber trotzdem im Preis immer weiter steigt und dementsprechend ein Reprint dazu führen soll, dass die Karte wieder etwas günstiger wird und Eternal-Formate, also Formate, die nicht rotieren, wie zum Beispiel Pioneer jetzt neuerdings, aber auch vor allen Dingen Modern, Legacy, Vintage und so weiter und so fort, Reprints bekommen, die sie denn dringend brauchen. So, was ist jetzt Double Masters? Double Masters verdoppelt eigentlich alles, denn Double Masters sagt, es ist nicht nur eine Rare im Pack, sondern zwei Rares oder Mythics. Und das gleiche gilt auch für Foils, denn in jedem Master-Set war immer, damit hat sich Master-Sets gerühmt, in jedem Booster aus diesem Set ist auch jeweils eine Foil mit dabei. Und ja, auch das verdoppeln sie, also zwei Foils pro Pack. Und sie haben schon gesagt, ja, das kann bedeuten, dass du vier Mythics in einem Booster hast. Zwei in Foil und zwei in Non-Foil. Ist natürlich wahrscheinlich ultra selten. Das ist wahrscheinlich echt sehr, sehr, sehr selten, aber es kann passieren. Das gleiche gilt für Boxtopper. Boxtopper jetzt auch relativ neu eingeführtes System. Jetzt bei Corey haben wir das gesehen, eine Karte in besonderen Artwork und Foil, einfach um das Ganze nochmal, wenn man sagt, alles klar, ich kaufe mir ein ganzes Display, um das nochmal so ein bisschen zu belohnen. Und ja, davon wird es auch zwei Stück geben in dieser Box. Und das Ganze ist zurzeit bei einem Preis, wo wir die Aufnahme machen, von 276 €. Das ist der günstigste deutsche Anbieter, der das verkauft. Übrigens auf Deutsch, interessanterweise. Bin mal gespannt, wie die Preise sich verändern, wenn neue Karten geleakt werden, was da denn so drin ist, wenn die vielleicht mehr zum Preis wissen. Ich denke mal, dass die Händler gerade selber am Spekulieren sind und noch nicht so viel über den Preis wissen. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Aber ja, das ist Double Masters. Und auf der einen Seite freuen sich natürlich Leute über Reprints und auf der anderen Seite gibt es auch wieder den Mob, der sagt, warum so viele Produkte in so kurzer Zeit? Ich kann mir das alles nicht mehr leisten. Warum tut ihr das? Ja, das ist irgendwie so Double Masters und die zwei Lager, die es dazu gibt. Alles mal zwei.
So wirklich. Aufschrei mal zwei. Ja, das.
Was ist das für dich, Double Masters?
Eine verschwendete Gelegenheit in meinen Augen. Denn wir hatten die Ankündigung zu Secret Lair, Ultimate Fetchland, und das ist quasi der Elefant im Raum. Alle haben gedacht, okay, Masters kommt zurück, dann müsste es ja auch jetzt wieder Fetchland Reprint, denn das war ja der ursprüngliche Plan hinter Masters Sets, dass man sagt, okay, wir wollen hier Sachen, die nicht im Standard gedruckt werden können, wollen wir hier nochmal rausbringen, hast du ja eben auch schon gesagt. Und Fetchländer haben wir schon die Ankündigung bekommen, dass sie nicht in Standard-Sets kommen, auch nicht in Zendikar kommen werden. Dann kam halt die Secret Lair Ultimate und eine Ankündigung, dass es in diesem Jahr noch ein Produkt geben wird, wo Fetchländer drin vorkommen werden. Und dann kam aus dem Nichts diese Double Masters-Ankündigung, die ja nicht vorher geteased wurde wie Commander Legends oder Jumpstart. Meine erste Intention war, alles klar, cool, Master-Sets, und da werden jetzt schön Fetchländer geprintet und das wird nochmal den Preis ein bisschen drücken. Und dann haben sie in der Ankündigung noch selbst gesagt, um es direkt vorwegzunehmen, bevor jetzt hier irgendwelche, es werden keine Fetchländer in diesem Set reprintet. Und ich denke mir einfach so, was zum Teufel, habt ihr eigentlich Lack gesoffen? Was ist eigentlich eure Idee dahinter, weißt du? Ich verstehe diese Sache nicht, dass sie sagen, okay, wir machen das Reprint-Set, worauf sich alle freuen, was alle gesagt haben, bringt das wieder zurück. Das ist so essentiell für unser Spiel. Und wir haben die am meisten gefragten Länder, die es in dem Spiel gerade gibt. Das sind Fetch-Länder. Und die packt ihr nicht zusammen. Also was soll denn der Scheiß? Also ganz im Ernst, mich regt das richtig auf. Das versauert mir auch so ein bisschen die gesamte Ankündigung. Also wir reden gleich auch noch über die ersten Previews, die da gekommen sind. Und die sind ziemlich cool und auch wertvoll. Aber es sind halt eben leider keine Fetchlands. Die wurden von vornherein gesagt, okay, auch noch, ich weiß nicht warum, aber ich denke mir dann auch so, wenn du schon so arrogant an die Sache rangehst und das so direkt von vorne weg, ich meine, ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben.
Ja, klar, direkt damit nicht der Shitstorm danach groß wird, wenn alle Karten gespoilt sind und alle denken, wo sind denn jetzt die Fetchlands?
Ja, genau, und aber das halt gerade in so einem Kontext mit der Secret Lair Ultimate Edition, die ich immer noch nicht vergessen habe, wie und viele andere Spiele auch nicht, wirkt das halt einfach nur noch arrogant und auch lächerlich zu sagen, okay, ihr wollt sie nicht im Standard-Set printen, ihr wollt sie nicht in Commander-Decks printen, ihr wollt sie nicht in Premium-Booster-Sets printen, ihr wollt sie eigentlich nur als Singles verkaufen, wie sie es halt jetzt mit dem überteuerten 400 Euro oder 400 Dollar Secret Lair Ultimates macht, damit ihr auch selbst noch schön viel Cash macht für 5 Karten. Das ist einfach nur noch frech und auf gar keinen Fall gesund für das Spiel, kann ich auf jeden Fall sagen. Und es hätte sich halt einfach zu sehr angeboten, weil, wie gesagt, ne, es kam die Ankündigung, es kommt dieses Jahr noch ein Produkt raus, wo die Fetchländer drin sind. Und mittlerweile gehe ich davon aus, dass es halt eine Secret Lair Ultimate Edition 2 ist, wo die Enemy Fetches drin sind. Das ist wirklich das Einzige, wovon ich noch ausgehen kann, wo man sagt, okay, das traut sich
nicht. Nochmal so ein super Drop, wo quasi über mehrere Tage die zu kaufen sind und dann als Playset für pro Ding irgendwie 120 Euro oder so.
Ja, und das ist halt wirklich so frech und so assi. Also wirklich ganz im Ernst. Also ich habe mich, glaube ich, selten über eine Ankündigung so aufgeregt wie jetzt darüber. Weil ich halt einfach denke, okay, es ist eigentlich die Gelegenheit schlechthin, Fetchländer zu reprinten. Alle würden sich drüber freuen. Der ganze Aufschrei mit denen, dass die Boosterbox dann so teuer wäre, wäre erträglich her gewesen, wenn man sagt, okay, dafür kriegen wir im großen Stil Reprints in den Markt geschwemmt. Aber das scheint nicht die Priorität von Wizards zu sein. Aber dafür haben wir auf jeden Fall ein paar ganz nette Karten, um von meinem Rant-Modus wieder ein bisschen runterzukommen. Und zwar haben wir 5 Previews derzeit, die alle samt sehr viel wert sind. Zum einen Mana Crypt, Kalia of the Vast, wie heißt das? Altraxa, Predator's Voice, Blightsteel Colossus und Doubling Season. Alles Karten, also zumindest die mir jetzt quasi einfallen, also hauptsächlich Doubling Season, was in Battle Bond quasi gereprintet wurde. Übrigens ein 4-Euro-Booster-Set, kein 20-Euro-Booster-Set. Und auch Mana Crypt wurde in Mystery Boosters letztens erst reprintet. Auch Mystery Booster war, sagen wir mal, 4,50, ein bisschen über den normalen Boosterpreis, wird jetzt hier nochmal quasi reprintet. Und wir haben für alle sehr, sehr schöne Boxtopper-Foil, beziehungsweise Boxtopper-Varianten mit neuem Artwork, nicht gestrecktem Artwork. Und wie ist denn deine Meinung zu den neuen Artworks, die wir bekommen werden?
Ach, die neuen Artworks gefallen mir eigentlich ganz gut. Also ich muss sagen, ich bin ja oft ein Fan davon, solange die so im Fantasy-Bereich bleiben und nicht wie mit den Godzilla-Karten schon sehr krass in irgendwie so Pistolen, Gewehre, Zukunftszeug geht. Da bin ich halt nicht so der Fan von. Mhm. Muss ich sagen, finde ich die meisten Artworks eigentlich ziemlich cool. Zum Beispiel, also ich muss sagen, ich habe mich jetzt letztens darauf festgelegt, dass ich bisher die Korea Alternate Arts bisher wirklich am coolsten finde von allen.
Die sind wirklich ziemlich cool.
Bin ich ein Riesenfan von. Ist natürlich immer eine Kontroverse. Es gibt immer die einen, die sagen, oh, ist cool, die anderen finden es eher nicht so cool. Aber ja, die Artworks an sich, coole Sache. Mein Problem mit Double Masters ist eigentlich eher einfach die Welle an Produkten, die zurzeit auf uns zukommt, ist viel zu hoch, die Dichte. Ich habe es schon vorher mal gesagt, ich glaube, Anfang des Jahres war das, wo ich gesagt habe, eigentlich möchte ich mir gerne die ganzen Produkte kaufen und euch auch vorstellen auf meinem Kanal und hatte da auch immer richtig Bock drauf, aber mittlerweile, ich kann es mir nicht mehr leisten, jedes Produkt zu kaufen, oder also zumindest jedes Produkt, was mich interessiert eigentlich generell, weil es einfach viel zu viel geworden ist. Und das ist halt ein Feel-Bad-Moment, aber den könnte ich verkraften, wenn man dafür sagt, alles klar, es gibt genug Leute, die es jetzt kaufen, das macht das Spiel besser, weil mehr Geld ins Boot kommt und dann können die natürlich dementsprechend vielleicht auch das Spiel besser machen. Das ist ja so die Hoffnung und die Überlegung, die ich dahinter habe. Und dann auch vor allen Dingen die Sache, if you don't need it, don't buy it. Okay, kann ich verstehen. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, und da kommen wir auch gleich nochmal mit bei Secret Lair drauf zu sprechen, denn ja, da gibt es auch wieder eine neue. habe ich einfach das Gefühl, dass die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, zurzeit für die falschen, an den falschen Stellen halt ausgegeben wird. Und das ist, um möglichst viel Geld zu verdienen in möglichst kurzer Zeit, ohne Rücksicht darauf, was das denn fürs Spiel an sich bedeutet. Das ist so momentan, also dieses Gefühl kommt immer mehr in mir hoch. Und das ist auch mein Problem halt bei Double Masters. Ich hätte mich riesig über Double Masters gefreut, wenn es jetzt kein Secret Lair gäbe. Wenn es kein Secret Lair gäbe und ich das ganze Zeit Gefühl hätte, das habe ich jetzt verpasst, das habe ich verpasst. Und ich habe einfach die ganze Zeit das Gefühl, Gott, wie viel Geld muss ich noch aufbringen, um mir all die ganzen coolen Produkte zu kaufen? Ich möchte es ja wirklich gerne. Und aber so habe ich irgendwie, denke ich mir so, okay, das ist halt das nächste Set, alles klar. Ich habe halt gar keinen Hype mehr darum, weil es halt durch die ganzen besonderen Produkte wird einfach nur so um sich geschmissen. Und ja, ich bin mal gespannt, was da so alles drinne sein wird. Ich bin mal gespannt auf den letztendlichen Preis, also ob es sich lohnt, es jetzt vorzubestellen oder später. Das werden wir dann wahrscheinlich in 2-3 Monaten sehen. Ich bin mal gespannt, aber wirklich richtig krass gehypt bin ich leider nicht. Und das war ich früher.
Und das ist halt wirklich auch ein Punkt. Und das ist halt wirklich diese Strategie, die gefahren wird, Hype zu generieren. Dann werden Previews rausgeschickt, dann hast du Social Media oder Influencer-Leute, die halt das raushauen, die sich auch ganz doll freuen. Dann hast du die ganze Geschichte mit den Aufschrei, der scheinbar ignoriert wird oder nur so in einem Absatz abgetan wird, ohne klar zu formulieren, was jetzt der Plan ist. Und dann noch die ganze Zeit dieses Herumtänzeln von Wizards of the Coast, dass sie sich ja nicht an einem Secondary-Marktpreis orientieren, was halt spätestens beim Secret Lair und aller spätestens beim Secret Lair Ultimate Edition absolut lächerlich geworden ist, es frustriert einen einfach nur noch. Und das merkt man jetzt gerade bei uns an, dass wir beide so ein bisschen säuerlich sind. Ich meine, die Karten sind cool, die neuen Reprints sind cool, aber es fühlt sich auch immer mehr an, als ob sie einfach nur noch quasi der ganze coole Stuff, der früher in Boostern, in regulären 4-Euro-Boostern waren, jetzt einfach rausgenommen haben aus den regulären Boostern. Also, aus den regulären Boostern, die neuen Karten werden einfach gebannt alle. Und so die ganzen Sachen mit Special Art Promo und Reprints und richtige High-Value-Karten, die werden halt jetzt in diese Bonus-Produkte reingepackt, in Double Masters, in Secret Lair, in so vielen Sachen. Und ich denke mir so, also warum, also wie du schon sagst, eigentlich habe ich ja kein Geld mehr für normale Booster, also wenn ich mir die Premium-Produkte alle kaufen wollen würde. Und bei so einem Preis von 276 Euro, da kann man halt auch sich einfach eine Switch mit einem geilen Spiel holen und hat dann mehrere Stunden komplett Spaß. Und halt nicht irgendwie, 24 Booster, wo du vermutlich dann auch deine 50 Cent Rare wieder zweimal in Booster drin haben wirst. So. Und das ist halt so ein bisschen das Frustrierende. Nur weil es sich verkauft, sollte man es nicht unbedingt bis zur Gänze ausschöpfen. Weil es haben sie ja früher nicht gemacht. Und Magic hat eine Geschichte von über 20 Jahren, die gesund oder einigermaßen verträglich gesund war, ohne diese ganzen Schub für neue Premium-Produkte jede zweite Woche gefühlt. Also das ist halt einfach so, dass dieser komplette, dieses komplette Überlasten des Marktes und auch der Spieler, auch des Commanders hat jetzt einen leicht säuerlichen Touch bekommen, weil er hat sich erst gefreut, alles klar, Commander-Spieler bekommen jetzt ganz viele Goodies, in Wirklichkeit werden sie jetzt einfach nur noch ausgenommen, wie irgendwie, wie ein Tier, was gemästet wurde über Jahre. Und das ist halt einfach nur noch frech, ungesund. Und ich bin mal gespannt, wie das auf die Meinung der Leute irgendwie umschwanken wird. Aber wo wir gerade auch schon beim Thema sind, vielleicht packen wir auch noch gerade die Secret Lair Summer Drops quasi noch mit dazu. Was haben wir denn da?
Ja, also dass es wieder eine Secret Lair geben wird, einen größeren Drop im Sommer, das war bekannt schon längere Zeit. Und klar, die planen ja jetzt, die haben das Jahr ja schon längst geplant, auch vor der Viruszeit, dementsprechend glaube ich. Vielleicht wäre das Ganze auch irgendwie anders gewesen, gerade was Papier angeht, ne? Wenn wir einfach normal im LGS wären, vielleicht wäre es ein bisschen anders gekommen alles. Ja. Aber es ist halt nochmal so, wie es ist. Und die ziehen das halt knallhart durch. Und das beinhaltet auch die nächste Superdrop. Superdrop bezeichnet, oder vielleicht ganz kurz erstmal, was ist Secret Lair? Secret Lair ist ein Produkt, das haben die, glaube ich, erst Ende letzten Jahres eingeführt. Ne? Ja. Und Wahnsinn, das kommt mir schon vor, als wäre das 1000 Jahre drin, weil es schon so häufig kam. Das ist ein Produkt, wo die sagen, wir packen gewisse Karten in einem anderen Artwork in eine Box und verkaufen euch die. Also quasi verkauft Wizards mehr oder weniger Einzelkarten. Mehr oder weniger. Sie orientieren sich, also man hat das Gefühl, dass sie sich dabei an den Zweitmarkt orientieren, also ne, an Seiten wie zum Beispiel Card Market oder die anderen Seiten in Amerika, dass sie sich daran orientieren und dann ungefähr den Preis darauf festlegen. Dafür sind die halt in einem coolen anderen Artwork und manchmal auch in Foil. Und ja, das ist so Secret Lair. Und da denken die sich halt so aus, okay, wir haben, wie gesagt, verschiedene Schienen, die wir fahren, und darüber, da in diesem Stil sind dann diese Drops, also diese Secret Layer Drops. Und ja, das machen wir. Und jetzt kommt halt wieder ein Super Drop. Das bedeutet, es gibt mehrere Drops innerhalb von einer Woche. Also jetzt quasi am 1.6. geht's los, dann am 2., 3., 4. und 5. gibt's jeweils auch noch eine. Wobei du am ersten Tag auch die Möglichkeit hast, direkt alle 5 auf einmal als Bundle zu bestellen. Ja. Außerdem ist es bei Secret Lair noch extrem wichtig zu erwähnen, dass diese Produkte nur zu dieser Zeit quasi kaufbar sind. Und danach werden diese Artworks nie wieder gedruckt werden. Das ist das, was sie quasi als Versprechen raushauen. Und deswegen haben die natürlich auch einen relativ hohen Sammlerwert. Und wenn man sie halt in irgendeiner Art und Weise cool findet, dann weiß man, alles klar, entweder kaufe ich mir sie jetzt oder nie. Und das ist halt quasi die Strategie, die die fahren. Ich dachte am Anfang bei Secret Lair, cooles Produkt. Denn ja, kann ich mir mal einmal zu Weihnachten rum leisten. Coole Sache. Mittlerweile kommt es irgendwie mehrmals im Monat fast raus, gefühlt. Und ja, mittlerweile ist es mir halt einfach insgesamt too much. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz drauf ein, was es genau gibt. Als erstes gibt es am 1.6. das Tattoo-Pack. Da sind halt so, ja, Tattoo-Artworks von Tintenmotten Nexus, Lähmungsnadel, ewige Zeugen, Blutkünstler, Zauberdurchbohrung. Außerdem gibt es noch Codes für MTG Arena und Magic Online zum Preis von, ja, witzigerweise sind nämlich 29,99 in Dollar, sind in Euro nämlich umgerechnet, ja, wir wissen es, 34,99 €. Warum auch immer es ein Euro teurer ist, obwohl Euro ja eigentlich mehr wert ist als der Dollar. Aber nun gut, das ist noch mal eine andere Geschichte. Ja, vielleicht möchtest du mal ganz kurz durchgehen, was es alles gibt.
Ja, sicher. Genau, diese Tattoo-Geschichte hast du eben schon erwähnt. Oder meinst du jetzt die einzelnen Karten von den Tattoos? Also wir haben halt
Die hatte ich schon.
Okay, sorry,
Ich weiß, welche Drops noch alles so kommen.
Genau.
Dass wir die mal zusammengefasst haben.
Genau, wir haben, Can You Feel the Heart of Steel mit einem Dreier-Set aus Walking Ballista, Arcbound Revenger und Darksteel Colossus. Path Not Traveled, ein Planeswalker-Set, was besteht aus einem Ajani Steadfast, Domri Raid, Tamiyo Field Researcher und Ruska Golgari Queen. Dann Mountain Go, ein Playset von Lightning Bolts in jeweils verschiedenem Artwork. Dann haben wir am 5. Juni Ornithological Studies. Das habe ich gewiss falsch ausgesprochen.
Vogelstudie.
Genau, Vogelstudie mit einem Baleful Strix, einem Birds of Paradise, einem Dovescaped, einem Gilded Goose, einem Swansong. Und genau, das war es dann auch schon. Das sind die 5 Drops, die man sich dann nochmal komplett geteilt oder halt komplett in einem Bundle dann kaufen kann. Wenn man dies tut, bekommt man 1 von den in Secret Lair Ultimate Edition angekündigten Enemy Fetch-Ländern quasi nochmal oben drauf. Und ja, das sind so die 5 Bundles, beziehungsweise das ganze Set, wie du schon sagtest, zu einem Preis von 200 € fast. Ja, soweit. Der Punkt, warum ich gerade eben so abgelenkt war, ich habe eben mal wirklich geguckt, ja, in welcher Frequenz die gekommen sind, und habe jetzt bei MTG Gamepedia tatsächlich gefunden. Also die Originalen haben angefangen am 3.12. Dann kam halt diese erste Super Bundle raus, dann Year of the Red im Januar, Stargazer im Februar, dann International Women's Day und Thalia im März, Godzilla Lands im Mai und jetzt halt die im Juni. Also wirklich nahezu jeden Monat kam ja irgendwie wieder eine Secret Lair raus. Und das hat halt wirklich eine Frequenz, wo man einfach nur auch zugebombardet wird. Wo ich dann auch mir irgendwie unsicher bin, was das denn bedeuten könnte. Tatsächlich das eine, was ich ganz interessant finde, also das war beim ersten Secret Lair Super Drop, auch schon ähnlich mit dem Playset von Lightning Bolts. Beim letzten Mal war es halt das Playset von Serum Visions, was ich ganz interessant fand, weil es halt eben Playset ist und für Competitive Play ideal geeignet ist. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch so, okay, alles, was ich bisher zur Qualität von Secret Lairs gehört habe, dass halt gerade die Foil-Karten ja, eben sehr Pringles-mäßig aussehen, was das Curving angeht, also dass sie halt gebogen sind wie sonst was und halt teilweise auch in nicht besonders guter Qualität dann ankommen, also mit Rändern, die dann abgenutzt sind und so weiter. Das ist halt, das ist das der Punkt, warum ich halt so ein bisschen davor zurückweiche und selbst Bundles, wo ich halt denke, okay, das ist irgendwie ganz interessant, dann doch von Abstand nehme. Sonst, was ich gedacht hätte, was interessant wäre, wäre dieses Heart of Steel Package mit Walking Ballista hauptsächlich. Denn Walking Ballista ist tatsächlich auch eine ziemlich teure Karte geworden, die, glaube ich, ich glaube, das Bundle soll, ja, obwohl 45 Euro kosten. Ich glaube, Walking Ballista selbst ist bei 40 Euro gerade. Also allein da würde sich das fast schon lohnen, aber mir gefällt das Artwork leider nicht. Ich bin kein Transformers-Fan und hier dieser, weiß nicht, Autobot inspiriert Walking Ballista ist halt leider einfach nichts für mich. Aber ja, wie ist denn deine Meinung zu den einzelnen Bundles? Also wenn du jetzt die eins rauspicken könntest, was würdest du denn nehmen?
Ich glaube, wenn ich eins rauspicken würde, wäre es bei mir auch Lightning Bolt, weil es halt einfach ein Playset ist und ich das halt ganz cool finde. Aber auf der anderen Seite spiele ich auch kein Deck, wo Lightning Bolt drin vorkommt. Also warum sollte ich mir das holen? Ich habe mal ein bisschen eine Umfrage gemacht über Facebook, was so eure Meinung ist zu Secret Lair und allgemein zu Premium-Produkten. Und ja, die Antworten waren schon relativ durchwachsen. Also viele finden es eher nicht so gut. Manche sagen aber, sie finden es nice. Einfach ganz kurz, ich finde es nice. Zum Beispiel sagt der Ernesto. Und viele sagen halt auch ganz kurz völlig übertrieben. Zum Beispiel Andy sagt das. Und dann gibt's aber noch die etwas ausführlicheren Antworten. Einer davon sagt zum Beispiel der Christian, ich finde das Ganze total überschwemmt den Markt total. Es gibt Reprints, Secret Lair, Collector-Boxen, VIP-Boxen und alles weitere, was Wizard sich noch einfallen lassen wird. Es kommt fast jeden Monat was Neues heraus. Scheinbar ist die Community hier immer noch nicht satt davon. Vor ein paar Jahren wusste man, aber auf wie viele Editionen man sich jährlich freuen kann. Mhm. Und das war auch gut so. Plus ein weiteres Sonderprodukt war auch völlig in Ordnung, hat niemand etwas dagegen. Aber dieses Jahr nimmt es echt Ausmaße an. Naja, am Ende des Tages entscheidet jeder für sich, ob er sich das gönnen möchte und wie viel er dafür zu zahlen bereit ist. Und wiederum ein anderer sagt, dass unterstützt quasi genau das und sagt, ja, if you don't want it oder if you don't need it, don't buy it, then we don't produce it. Ich glaube, das war einer von Wizards, der das halt mal so gesagt hat. Also, ne, wenn ihr es nicht haben wollt, dann kauft es nicht und dann produzieren wir es auch nicht mehr. Aber die gucken natürlich, dass sie Reprints rausbringen, gerade mit Secret Lair zum Beispiel, die sich am Zweitmarkt orientieren. Und wenn du sagst, ich bin günstiger, wenn ich mir das Secret Lair hole, als wenn ich es mir irgendwo anders bestelle, plus es ist noch ein cooles Artwork, klar kaufe ich mir das dann. Mhm. Und ich habe auch immer gesagt, Leute, das sind Sachen quasi Cosmetics wie bei Arena. Ja. Wenn ihr es nicht haben wollt, kauft es euch nicht und gut ist, beschwert euch nicht. Das habe ich immer gesagt, das war immer mein Standpunkt. Aber mittlerweile habe ich einfach Sorge, dass Ressourcen, die da sind, dafür genutzt werden, um möglichst viel Geld in kurzer Zeit aus dem Spiel rauszuholen.
Ja.
Generell kann ich es verstehen, es ist ein Unternehmen, was Geld verdienen möchte. Mhm. Aber auf lange Sicht habe ich einfach Angst, dass sie eventuell damit das Spiel kaputt machen, indem sie zum Beispiel die Ressourcen halt dafür benutzen und das neu gewonnene Geld nicht dafür einsetzen wollen oder können, um das Spiel an sich besser zu machen oder im Fokus, in Balance zu halten, sprich Companion-Thematik in Standard oder beziehungsweise generell eine Companion-Thematik und Arena zum Beispiel, auch ein Riesending. Ich habe jetzt so viele Leute gesehen, die auf einmal mit dem letzten Patch Arena nicht mehr starten können. Da gibt's wirklich ein Riesenforum, was sich darüber beschwert, dass Arena gar nicht mehr läuft, wirklich gar nicht mehr. Neu installiert, alles gemacht und der Support hat auch nur noch geantwortet, alles klar, sorry, mehr können wir dir auch nicht helfen. Und wenn das natürlich die Plattform ist, über die ganzen Turniere stattfinden soll, Leute, dann guckt doch bitte erstmal, dass das funktioniert oder wenn ihr mehr Geld reinbekommt, nimmt es und benutzt es dafür, neue Leute anzustellen. Aber wenn das nicht funktioniert, ihr müsst erst die Kernkompetenz muss halt am besten, er muss funktionieren. Und das ist halt ein Balancing vom Spiel an sich, also mit den Karten, die rausgebracht werden, und auch Arena als super wichtige Plattform, wenn darüber jetzt gerade in so einer Zeit die ganzen Turniere auch ablaufen. Guckt, dass das läuft. Und wenn ihr dann die Premium-Produkte rausbringt und die anscheinend so erfolgreich sind, dann bitte nutzt das Geld, was ihr daraus gewonnen habt, um alles andere auch besser zu machen. Und wenn das jetzt nicht in der nächsten Zeit mal passiert, weil Secret Lair gibt es ja schon etwas länger und Geld muss ja schon viel geflossen sein, das würde sie ja nicht immer weitermachen. Mhm. Wenn das nicht in der nächsten Zeit passiert, muss ich halt irgendwann mal sagen, okay, ich find's schade, dass jetzt hier Geld rausgenommen wird aus dem Spiel, also Geld rausgepresst wird aus den Spielern, so viel wie möglich. Und das legt mir einfach dann nur noch die Vermutung nahe, dass sie irgendwann Magic gar nicht mehr unterstützen wollen, sondern jetzt einfach nur noch gucken, dass sie so schnell wie möglich Geld verdienen wollen und dann weg damit. Und das kann ich natürlich gar nicht glauben und glaube ich auch nicht. Aber das ist etwas, was so mein gesunder Menschenverstand dann mir sagen würde, wenn sie denn nicht das Geld benutzen, um das Spiel an sich auch besser zu machen. Und das ist so, glaube ich, jetzt momentan mein Standpunkt zu dem Spiel. Und ich, wie soll ich sagen? Ja. Bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit sagen will. Oder Robin, hast du es verstanden?
Ja, ich hab definitiv verstanden und kann es auch auf jeden Fall unterstützen, weil es mir ähnlich geht. Ich habe kurz vor Start der Aufzeichnung eben auch schon gedacht, dass es, glaube ich, keinen Zeitpunkt gibt, wo ich weniger Bock auf Magic hatte als jetzt gerade. Was natürlich an der Kombination an Dingen liegt, ne? Zum einen, ich komme nicht in den Laden, also ich komme nicht in FNM, ich kann nicht zocken mit anderen Leuten. Das heißt, ich bin selbst nicht in diesem kompetitiven, welche Decks sind jetzt gerade gut und sowas so hundertprozentig drin. Arena war für mich immer so ein nettes Nebenprodukt, aber ersetzt halt auf gar keinen Fall Tabletop Magic. Zudem wirst du zugeballert mit einfach nur noch einer Premium-Produktlage nach der anderen, die ich mir alle nicht leisten kann, wo ich dann einfach nur hoffe, dass sich halt auf dem Secret, dass sich halt auf dem Secondary Market sich da halt lohnt, dass sich die Preise ein bisschen drücken, damit ich mir da so ein paar Sachen holen kann. Auf der anderen Seite, warum soll ich mir gerade auf dem Secondary Market überhaupt Karten kaufen, wenn es ja eigentlich auch total, also wenn ich nur nicht mal weiß, wann ich wieder zum Spielen komme und so weiter. Und das sind natürlich alles Probleme, damit hat Wizards of the Coast nichts zu tun, aber dieses allgemeine Meinungsbild, wie du halt schon formulierst, dass einfach nur noch, dass man so langsam anfängt zu hinterfragen, aber was macht ihr denn mit dem ganzen Geld? Was macht ihr denn damit, dass ihr jetzt so viele Premium-Produkte, dass ihr die Kundschaft einfach nur noch melkt? Und wenn das halt wirklich die einzige Antwort ist, ja, okay, unsere Shareholder, die haben jetzt schöne, ganz gute Marge noch dazu bekommen, dann ist das halt auch noch, dann ist es halt einfach traurig. Vor allen Dingen, und jetzt kommen wir quasi direkt aufs letzte Thema, wenn es dann halt auch noch, ein Grundpfeiler für Magic war für mich immer das Competitive Magic-Bereich, auch wenn ich da nie so krass dran teilgenommen habe, dass ich selbst, weiß nicht, Grand Prix-Grinder war oder mich irgendwie auf großen Turnieren habe regelmäßig sehen lassen. Aber trotzdem ist es halt wichtig zu wissen, dass diese Säule gibt und dass halt auch sich sehr viel darum dreht. Und natürlich haben wir gerade das Problem, dass halt Covid-19 alle Planungen für In-Paper-Turniere lahmgelegt hat. Und jetzt kam quasi die Ankündigung von Magic.gg. Also ich muss dazu sagen, diese Ankündigung war komplett unverständlich und sehr komplex formuliert. Ich habe mir als Hilfe die News-Mitteilung von Hipsters of the Coast.
Ich habe mir den Google-Übersetzer genommen.
Ja. Nee, ich habe mir Hipsters of the Coast, den Artikel, der das Ganze verständlicherweise runtergebrochen hat, dazu genommen. Deswegen referiere ich jetzt mehr zu dem Artikel von Hipsters of the Coast als von Magic offiziell. Und ich sag mal, long story short, alle geplanten Player-Tours werden jetzt alle auf Magic Arena gepackt, also alle Pioneer-Turniere, alle Modern-Turniere, alle Limited-Turniere, alle Standard-Pro-Tours oder Player-Tours sind jetzt Magic Arena-Standard-Turniere. Damit einher.
Das ist auch das Geile. Ja. Magic Arena-Standard.
Natürlich.
Das ist halt krass, ne?
Weil wovon hat man denn noch nicht genug? Standard. Also muss jetzt noch mehr Standard gespielt werden, aber das ist noch nicht mal die einzige Sache. Darüber hinaus sind die Preisgelder, die ja, da gab es ja diese große Ankündigung, als da diese E-Sports-Offensive kam, von wegen das erste 1-Billion-Dollar-Turnier und so weiter. Preisgelder sind ja relativ hoch im Moment. Die werden runtergedroppt und zwar nicht für ein kleines bisschen, sondern für einen ordentlichen Batzen. Und zwar waren die mit den bisherigen Preisausschüttungen über die ganzen Turniere verteilt, über die Season 2020 komplett auf 4,3 Millionen Dollar ursprünglich geplant gewesen, also sehr ein hohes Budget. Und das wurde jetzt reduziert auf 1,35 Millionen Dollar. Also über 3 Millionen Dollar wurde da quasi an den Preisgeldern eingespart. Es wird nicht wirklich gesagt, warum. Man kann sich denken natürlich, okay, es fällt ein bisschen Einkommen weg durch das Veranstalten von den Papierturnieren, dass man da jetzt nicht mehr Sachen verkaufen kann oder so.
Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Eben. Also wir haben ja gerade über Geld gesprochen. Ja. Das ist halt, ich glaube, das war wahrscheinlich so eine Sache, die auch den Shareholdern gegenüber gesagt haben, okay, wir müssen jetzt reagieren, wir gucken, dass wir da und da Einsparmaßnahmen machen, und ich glaube, das wird das erfolgreichste Jahr, was sie jemals hatten, trotzdem.
Ja, und das ist halt das Ding. Deswegen wollte ich die letzte News jetzt auch direkt mit reinpacken, weil wir ja gerade über diese Geldergeschichte gesprochen haben. Und wenn man da wenigstens sagen würde, okay, Secret Lair hilft uns gerade, das zu refinanzieren, auch ohne Paper-Turniere, ein gesundes Competitive Metagame oder eine Competitive Turnierstrukturen offen zu halten, gar kein Problem. Aber wenn da jetzt auch noch eingespart wird, ist es halt einfach ziemlich problematisch. Und problematisch war auch die Herangehensweise mit dem ganzen mit dem ganzen Thema. Es gab so eine kleine Drama-Situation, die im Reddit für Diskussionen gesorgt haben, die auf Twitter für Diskussionen gesorgt haben. Und zwar ein Competitive-Spieler at MTG Hoffbot oder Austin Bozovic, der hat die ganze Situation schon am 13. Mai auf Twitter geleakt und hat gesagt, okay, es wird große Ankündigungen kommen. Und das hat er mit dem Hintergrund deswegen gemacht, weil diese ersten Turniere jetzt schon sehr bald anfangen und nicht Magic Pro League-Member oder nicht Rivals-Member einfach keinen Zugang zu diesen Informationen hatten. Also ne, die Rivals und APL-Member wussten das wohl schon vorher. Allerdings Leute, die sich halt später erst qualifiziert haben mit den Turnieren, die stattfanden, die haben halt keinerlei Zugriff zu den Informationen gehabt, bis dieser Announcement dann kam. Das hat er halt quasi auf Twitter veröffentlicht. Wizards of the Coast hat ihn dann angeschrieben. Aber haben gesagt, okay, er soll seine Quelle preisgeben, die diese Information quasi ihm verfügbar gemacht hat. Und als er sich dann geweigert hatte, wurde Austin dann bis auf Weiteres von DCI, Arena und Magic Online Events auf unbestimmte Zeit gebannt. Das Ganze passierte ohne öffentliche Ankündigung. Also es wurde bisher nur weitergeteilt. Also Austin hat da E-Mails quasi gescreenshottet und gezeigt und sagt, okay, das ist gerade so die Masche, die da läuft. Hat auch gleichzeitig auch gesagt, Leute, lasst jetzt eure Frustration nicht an MPL-Member quasi aus. Die dürfen darüber nicht reden. Die dürfen da sich nicht zu äußern. Und wir wissen ja auch alle, dass halt in so professionellen Kreisen Vorbereitung das Wichtigste, ein sehr, sehr wichtiger Part ist auf so ein großes Turnier. Und sich dann von einem Pioneer oder Modern Meta auf einen Standard Meta einzustellen, ist halt nicht mal eben in 2 Wochen getan. Also deswegen, und es waren halt wirklich, wie er meinte, dann nur noch 5 Wochen oder so bis zum nächsten größeren Turnier, und hat da eigentlich die Arbeit von Wizards getan, oder das ist jetzt meine Interpretation dazu, da einfach für eine gewisse Chancengleichheit zu sorgen. Denn nur weil Wizards of the Coast quasi ein eigenes Team hat an professionellen Magic-Spielern, heißt es ja nicht, dass alle anderen quasi da rausgegriffen werden können. Und ja, jetzt haben wir natürlich die Frage, wir hatten Arena Open, wir haben schon Magic Fest Online gehabt, wir haben Commander Fest Online, was dann auch irgendwann kommen soll, aber das vermutlich nicht auf Arena. Und halt jetzt diese ganze Geschichte, dass quasi die komplette Season auf Arena geschiftet würde und in der Ankündigung selbst noch gestanden hat, dass man in Zukunft auf kürzere Seasons mit flexibleren Plänen setzt. Ist das was wie ist deine Meinung zu dem ganzen Thema? Das ist jetzt sehr viel, was jetzt quasi da an Input kommt.
Also vielleicht um es kurz und knapp zu halten. Generell kann ich verstehen, dass sie sagen, alles klar, wir verschieben das alles auf Arena. Wie wollen wir es sonst vernünftig machen? Kann ich verstehen, auch wenn es wirklich schmerzhaft ist für viele Spieler, die sich qualifiziert haben und vielleicht auch gerade extra für Pioneer, Modern oder Limited qualifiziert haben und halt keine Lust haben auf Standard. Ist natürlich schmerzhaft. Kann ich verstehen, um es vielleicht mal ganz kurz auszudrücken. Die ganze Diskussion um Austin ist natürlich heftig. Also das ist wiederum ziemlich, ziemlich krass. Ich kann auch da verstehen, dass natürlich Wizards die Quelle wissen möchte, weil offensichtlich da jemand geplaudert hat der es vertraglich nicht durfte. Also das kann ich verstehen. Aber natürlich die Art, wie Wizards generell damit umgeht. Also erstmal, dass diese Ankündigung nicht früher kam, auch für alle anderen. Das das Erste, was nicht geht. Und das Zweite, was nicht geht, ist dann den Austin dafür zu bestrafen. Ich meine, letzten Endes, klar, die müssen auch irgendwie ein Exempel statuieren, damit es nicht noch mal passiert, aus deren Sicht. Aber ich will sie da nicht verteidigen, denn das dürfte gar nicht erst ein Problem gewesen sein, dass da also, wie gesagt, das hätte gar nicht erst aufkommen dürfen, weil die Information halt gleichzeitig an alle Leute gehen hätte müssen. Gerade für die Competitive-Leute eine extrem wichtige Sache. Und wie du schon gesagt hast, Vorbereitung ist da das A und O. Die bereiten sich wochenlang, monatelang auf sowas vor, testen jede mögliche Karte, bevor sie dann das Deck sich fertigstellen, gucken, wie sehen die Matchups aus, was könnten die anderen spielen. Die müssen ja nicht nur ihr Deck bauen, sondern die müssen sich ja auch, die müssen ja 5, 6, 7, 8 verschiedene Metadecks bauen, wo die denken, das ist das, was gespielt wird.
Ja.
Und dagegen testen und dagegen Karten austauschen. Das dauert wirklich ziemlich lange.
Mhm.
Und das dann halt für die anderen nicht so zugänglich zu machen, ist eigentlich eine Art Wettbewerbsverzerrung und wirklich unfair. Ich weiß gar nicht, ob man da vielleicht sogar rechtlich gegen vorgehen könnte.
Ja.
Mein Gerechtigkeitsgefühl sagt mir, das geht.
So ein Bauchgefühl,
wie es rechtlich generell aussieht, weiß ich natürlich nicht.
Ja,
also das geht gar nicht. Und dann den Austin so hart zu bestrafen dafür, finde ich auch das falsche Signal an alle anderen. Und ja,
vor allen Dingen,
interessanterweise, ja.
Vor allen Dingen, sie bestrafen ihn ja nicht, dass er die Information geleakt hat, sondern er hat ja eigentlich Whistleblow betrieben, also hat er nur die Information weitergegeben, die er bekommen hat. Sondern dass er halt, sie haben ihn deswegen gebannt, weil er sich nicht an quasi an die Nachforschungen, wer das jetzt geleakt hat, quasi beteiligt hat. Was ich auf jeden Fall, also es ist hochgradig fragwürdig, mit Quellen quasi das zu verlangen, sozusagen.
Okay. Ja, also ich meine, verlangen sowas mal von einem Journalisten,
ja,
dass
er genau,
seine Quelle preisgibt. Also wenn es um heikles Thema geht. Also das ist etwas, das sind wirklich Methoden, die kennt man vielleicht, ich weiß es nicht. Also das ist schlimm, das ist auf jeden Fall schlimm.
Sehr, sehr schlimm, ja. Also das ist krass. Auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Ich muss gerade noch einen Nachtrag machen, und zwar, es wird tatsächlich, ich habe ja gesagt, das soll alles Standard werden, das war tatsächlich nicht so. Es wird tatsächlich in der Mythic Invitational vom 28. bis zum 30. August 2020 wird eine Passage auch Historic Constructed sein.
Interessant.
Zur Vollständigkeit halber, was ich aber auch dann interessant finde, dass man Historic jetzt in den Competitive Magic-Rahmen wieder mit reinbringt, sieht man jetzt zum einen ja, ne, an den Ladder, die wir jetzt dazu bekommen haben. Aber ja, auf jeden Fall freut mich für das Format, allerdings quasi die ganzen Umstände drumherum. Also ich hätte trotzdem immer noch lieber Modern, Pioneer oder auch Limited gesehen. Und ich bin nicht mal so ein großer Limited-Fan. Limited quasi sowas. Ja, also es ist auf jeden Fall ein angenehmes Format halt auch wieder für Einsteiger. Aber das ist halt was momentan nicht so drin sind. Ich bin auch mal gespannt, was diese Ankündigung mit kürzeren Seasons irgendwie auf sich hat. Wir haben ja schon sehr groß über dieses ganze neue Magic-Herangehensweise an Competitive und E-Sports schon gesprochen. Und auch den ganzen Plan mit MPL, mit Rivals. Ob der jetzt alles zusammenbricht, weil man keine großen Turniere mehr machen kann, ich bin mir unsicher. Also ich hoffe natürlich erstmal, dass diese ganzen Schritte jetzt eher nur auf Covid-19 zu schieben sind und halt nicht auf den allgemeinen Plan, mit Magic nur noch Arena Competitive nachzugehen. Denn das wäre tatsächlich was, da hätte ich ja sehr, sehr wenig Lust drauf. Also so ja, toll, glaub, wie Arena ist.
Das glaube ich auch nicht. Es gibt eine riesen Fangemeinschaft, die mit online gar nichts anfangen kann und die nur Papier spielen. Und ich glaube nicht, dass sie die vergessen werden.
Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schade. Und ich hoffe halt, dass man in Zukunft ein bisschen mehr oder ein bisschen genauer die Sachen halt aufarbeitet, wenn es halt gerade um Bannings geht. Und ich meine, Austin war ja selbst auch Pro-Spieler. Und jetzt quasi zu sagen, okay, auch DCI, ne, er kann bei keinen Paper-Turnieren, wenn sie stattfinden würden, mitnehmen, kann nicht bei Arena teilnehmen. Sein Online-Ding wurde gebannt für offizielle Turniere, also es ist schon ziemlich krass. Also wir hatten schon Fälle von Bannings wegen, Cheating oder sowas, die halt bei weitem nicht so krass aussehen.
Ja, ne? das ist eigentlich mal ein krasser Vergleich, ne?
Ja. Und böse Zungen würden behaupten, dass ehemalige Cheater in anderen Turnieren ins Finale gekommen sind. Aber das ist, glaube ich, noch eine andere Sache. Ja, auf jeden Fall, ja, das wäre es erstmal von unserer Seite aus, würde ich fast noch meinen. Wie gesagt, ein sehr, sehr intensive Folge heute mit sehr vielen kontroversen Themen.
Fall.
Also auf jeden Fall lasst uns da an euren Meinungen dran teilhaben in den Kommentaren oder über Twitter. Vielleicht können wir da ja in der nächsten Folge nochmal ein bisschen drauf eingehen, was da eure Stimmen quasi dazu sagen. Zusammengefasst hatten wir ja da die Arena Opens, BNR-Ankündigungen, Double Masters und Secret Lair und dann das bisherige oder für die nähere Zukunft anstehende Ende vom Competitive Tabletop Magic und diese ganzen Austin Bozovic Banning-Geschichte. Auf jeden Fall, wie gesagt, lasst uns da gerne dran teilhaben in den Kommentaren oder auf Twitter. Vielen Dank auch nochmal an den Sponsor der heutigen Folge, tokens4mtg.com. Und denkt dran, bei einer Bestellung von über 10 Euro kriegt ihr für den mit dem Bonuscode entweder Radio Ravnica 1 einen Manga-Kraken-Token oder mit Radio Ravnica 2 einen Toon-Kraken-Token dazu. Das Ganze gibt es nur zeitlich exklusiv über einen solchen Code. Vielen, vielen Dank fürs Sponsoring tokens4mtg und vielen Dank für euch an euch fürs Zuhören. Und sehen wir uns dann nächste Woche wieder mit, was auch immer gerade in der Welt von Magic abgeht. Bis dahin, haut rein, ciao.
Ciao.